MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. An dieser Stelle möchte ich Ihnen einen Podcast ans Herz legen, nämlich den Missio Reisewarnung Podcast. Und davon gibt es eine neue Podcast-Folge. Diesmal nimmt sie meine Kollegin mit nach Äthiopien. Wenn man in die aktuelle Folge übrigens reinhört, könnte man meinen, wir hätten da eine neue Kollegin.
Hallo, grüß Gott, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und uns lauschen.
Tja, wer sie jetzt nicht gleich erkannt hat, das war Uschi Dämmrich von Luttitz, bekannt vor allem aus dem Fernsehen. Aber sie hat nicht etwa die Moderation der Reisewarnung übernommen, nein, sie ist vielmehr Gast in dieser Folge, denn sie hat die Patenschaft für das Missio Weihnachtsprojekt übernommen. Ein Kinderheim im Hochland von Äthiopien, in der Stadt Harar, in dem 42 Kinder leben.
Das Waisenhaus St. Clair hilft diesen Kindern. Es ist ein Ort der Hoffnung und dieses Waisenhaus braucht natürlich Unterstützung. Deshalb das Weihnachtsprojekt, wofür ich die Patenschaft übernommen habe.
Die Fernsehmoderatorin war sehr beeindruckt vom liebevollen Miteinander im Heim, das sie Anfang des Jahres besucht hat, und davon, wie hier den Kindern langfristig geholfen wird.
Die bekommen ein komplettes Ausbildungsprogramm. Missio zahlt das Schulgeld, zahlt alle Schulartikel, die nötig sind im Unterricht. Diese Kinder lernen. Wofür lernen sie? Dass sie einen Beruf ergreifen können. Wofür? Dass sie eines Tages ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben führen können und nicht auf die Wohltaten dann am Ende der anderen angewiesen sind.
Mit dabei auf dieser Reise war Missio-Redakteurin Antje Pöhner, die auch die Hintergründe der Arbeit kennt. Die Kinder im Heim sind nämlich nicht alle Vollwaisen.
Wir haben mit Mädchen gesprochen und auch mit Jungs. Bei vielen war es so, dass die Mutter gestorben ist, schon als sie ganz klein waren. Das sind meistens die jüngsten von 7 oder 8 Geschwistern, dass sie dann bei der Großmutter aufgewachsen sind. Und als die dann auch gestorben ist, waren sie komplett wirklich auf sich alleine gestellt.
Die Väter hätten neu geheiratet, eine neue Familie gegründet und die Kinder aus der ersten Ehe waren dann eben nicht mehr erwünscht. Natürlich ist das Waisenhaus St. Clair auf Spenden angewiesen. Aber gerade das ist eine Investition in die Zukunft, meint Uschi Dämmrich von Luttitz. Denn die Kinder werden ja nicht ihr Leben lang brauchen, auf Almosen angewiesen zu sein.
Die bekommen die Spenden und Wohltaten zu einem frühen Zeitpunkt, um dann selbstständig zu werden, um dann für sich selber sorgen zu können. Und das ist auch die einzige Chance, aus einer Armutsschleife herauszukommen.
Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann hören Sie doch einfach rein in die aktuelle Folge der Missio Reisewarnung. Wie immer überall, wo es Podcasts gibt, in dieser Folge aktuell geht's nach Äthiopien mit Uschi Dämmrich von Luttitz. Frauen und Männer sind im Grundgesetz eigentlich gleichgestellt. Eigentlich, denn in vielen Fällen gilt das nur auf dem Papier. Gleichzeitig werden Frauen aber wesentlich häufiger Opfer von Gewalt. Am kommenden Montag, also dem 25. November, ist der Internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen. Und vor diesem Hintergrund hat sich mein Kollege Corbinian Bauer in der neuen Folge unseres Podcasts Total Sozial einem wirklich sehr ernsten Thema angenommen. Femizide. Corbinian, erzähl doch mal, worum geht's da genau?
Ja, darum, dass Ungleichbehandlung eben nicht nur schlecht ist, sie kann auch wirklich fürchterliche Konsequenzen haben. 155 Frauen sind im letzten Jahr Opfer eines Femizids geworden, sprich, sie wurden umgebracht, weil sie Frauen waren. In der Sendung versuche ich, der Frage auf den Grund zu gehen, warum das gerade keine Familientragödien oder Verbrechen aus Leidenschaft oder Ehrenmorde sind, wie uns Femizide oft in den Medien begegnen, sondern Ausdruck sind eines ganz grundsätzlichen gesellschaftlichen Problems, nämlich, dass wir Frauen Männern gegenüber bis heute systematisch benachteiligen.
Die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern führt also zu Gewalt bis hin zum Mord an Frauen.
Vereinfacht gesagt, ja. Das hat mir Susanne Nothaft erzählt. Sie ist Juristin und Professorin für Recht in der sozialen Arbeit an der Katholischen Stiftungshochschule KSH in München. Und ich muss auch gestehen, ich war auch schockiert, als sie mir das erzählt hat.
Vielleicht ist es schockierend, weil es die unangenehme Wahrheit ans Licht bringt, dass wir das Thema der gleichen Machtverteilung zwischen den möglicherweise auch drei Geschlechtern oder mehr Geschlechtern in Deutschland einfach immer noch nicht gut gelöst haben. Deswegen kämpfen wir ja schon lange auch für den Begriff des Femizids, der nochmal kennzeichnen würde, dass da in einer sehr finalen Form Macht und Kontrolle über die Frau oder eben über ihren Körper ausgeübt wird.
Aber wie groß ist das gesellschaftliche Problem? Ich meine, ich kenne jetzt nicht so viele Frauen, die schon Gewalterfahrungen gemacht haben.
Ja, vielleicht haben sie es dir einfach nicht erzählt, aber statistisch gesehen kennst du sicher welche. Nur mal ein paar Fakten rund um Gewalt gegenüber Frauen. Durchschnittlich jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Frau oder Ex zu töten, also der Versuch. Jeden zweiten Tag gelingt es. Das sind dann die 155 Femizide im letzten Jahr von vorher. Geschlechterspezifische Gewalt betrifft fast immer Frauen, ganz allgemein. 2 von 3 Frauen erleben sexuelle Belästigung zum Beispiel. Jede dritte Frau in Deutschland ist sogar von sexueller oder körperlicher Gewalt betroffen. 1/4 aller Frauen erleben sie in Partnerschaften.
Das ist echt schon der Wahnsinn.
Ja, und wenn es ganz schlimm wird und Frauen keinen anderen Ausweg mehr wissen, dann, kennst du ja auch, gibt's Frauenhäuser. Und auch die Zahl hat mich schockiert. Im letzten Jahr haben in ganz Deutschland nämlich rund 14.000 Frauen und noch einmal 16.000 Kinder Schutz in Frauenhäusern gesucht. Und deshalb habe ich auch für die Sendung mit Cornelia Tretner gesprochen. Sie leitet 2 Frauenhäuser des Sozialdienstes katholischer Frauen, des SKF im Erzbistum München und Freising. Und sie hat mir erzählt, teilweise geht es in ihrer Arbeit wirklich um Leben und Tod.
Das eine sind ganz konkrete Fälle, wenn Frauen, die körperlich massiv angegriffen wurden, sprich zum Beispiel, kann ich mich an eine Klientin erinnern, niedergestochen wurden vom Gefährder, dann im Anschluss zu uns kommen. Und es begegnet uns natürlich in der Form, dass Frauen zu uns kommen, wo die Gefährder damit drohen, sie umzubringen oder auch den Kindern etwas anzutun.
Unfassbar. Also ein wirklich ernstes, aber auch ein sehr wichtiges Thema, um das es in der neuen Folge von Total Sozial geht. Warum es nötig ist, darüber zu sprechen, auch darum geht es in der Sendung, aber auch um die Ursachen und um mögliche Lösungsansätze. Zu hören gibt's das Ganze hier bei uns im MKR heute Abend ab 19 Uhr, gleich nach dem Gottesdienst und natürlich jederzeit bequem als Podcast. Ja, jetzt dauert's nicht mehr lange, bis hier bei uns beim Michaelsbund Stolpersteine für die 20 Jüdinnen und Juden verlegt werden, die in diesem Haus gewohnt haben und Opfer der Nationalsozialisten geworden sind. Bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Brigitte Strauß. Brigitte, am Montag ist es endlich soweit. Um 18 Uhr geht's los. Wie läuft das Ganze denn ab?
Also wir treffen uns draußen vor der Buchhandlung. Die liegt ja an der Ecke Herzogspital und Herzog-Wilhelm-Straße. Und die Nische, in der die Stolpersteine liegen werden, ist an der Herzog-Wilhelm-Straße. Um 18 Uhr begrüßt Terry Swartberg von der Initiative Stolpersteine die Anwesenden. Dann wird Generalvikar Christoph Klingan ein paar Worte sprechen. Und dann spricht Terry das jüdische Totengebet. Kaddisch heißt das. Das fängt an mit den Worten, erhoben und geheiligt werde sein großer Name in der Welt. Kaddisch, das heißt wörtlich Heiligung. Und dieses sehr alte Gebet handelt nicht vom Tod, sondern preist Gott als Schöpfer der Welt. Ja, und dann gehen wir rein in die Buchhandlung und dort werden die Biografien der Opfer verlesen. Also alles, was wir über sie wissen. Es wird noch ein katholisches Gebet geben und dann werden wir noch ein bisschen miteinander reden bei einem Glas Wein oder Saft und ein paar kleinen Snacks.
Du hast eben gesagt, dass da Biografien verlesen werden, Brigitte. Aber es gibt da noch etwas anderes, nämlich ein Faces for the Names. Was ist das denn?
Ja, also wir haben das große Glück, dass von vielen unserer Bewohner Fotos überliefert sind. Und diese Fotos werden an die Wand unseres Hauses projiziert. Ich finde immer, wenn man die Bilder von den Menschen sieht, die irgendwie genauso aussehen wie unsere Großeltern oder Urgroßeltern, da hat man nochmal einen ganz anderen Bezug zu den Menschen.
Ja, und wer am Montagabend nicht kann, kann trotzdem etwas über die Menschen erfahren, die hier gelebt haben, nämlich in unserem Podcast Stolpersteine, damit kein Opfer vergessen wird. Da gibt's an diesem Wochenende auch wieder eine neue Folge.
Ja, genau. Und zwar die letzte Folge, zumindest vorerst. Vielleicht setzen wir den Podcast auch fort mit anderen Geschichten, aber die letzten Geschichten von den Menschen, die in diesem Haus gewohnt haben, sind ab diesem Wochenende zu hören. Und da reden wir über die Menschen, die es geschafft haben zu fliehen. Tatsächlich konnten gerade aus München viele Jüdinnen und Juden emigrieren. 2 von ihnen haben hier gewohnt. Und wir reden natürlich nicht über die beiden, sondern auch grundsätzlich darüber, wie Menschen das geschafft haben. Aber auch darüber, wie diese Familien dann weitergelebt haben mit ihrer Geschichte.
Also, wer Lust hat, bei der Verlegung der Stolpersteine mit dabei zu sein, Sie sind herzlich eingeladen am Montagabend ab 18 Uhr hier bei uns in der Herzog-Wilhelm-Straße 5. Ja, wer es nicht schafft und trotzdem Interesse hat, einfach mal in unseren Podcast reinhören. Den Link gibt's auf unserer Homepage auf münchner-kirchenradio.de oder Sie machen am besten einfach beides. Wir sind natürlich beide auch da und wir freuen uns auf Sie. Danke dir, liebe Brigitte. Bis denn. Ein bisschen schauen wir ja jetzt schon auf das nächste Wochenende, dann ist nämlich erster Advent. Dabei feiert die Kirche bereits an diesem Sonntag einen ganz besonderen Feiertag, nämlich das Christkönigfest. Dazu jetzt mehr in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute das Fest Christkönig, erklärt von Pfarrer Stefan Huppertz.
Also wir kennen das normale Kalenderjahr, die Kirche feiert es ein bisschen anders. Wir sagen, was Neues beginnt mit dem Advent, also in der Zeit, wenn wir uns vorbereiten, dass Gott in Jesus Christus Mensch wird. Darum feiern wir sozusagen Neujahr mit dem ersten Advent. Dann beginnt das neue Kirchenjahr, das 12 Monate dauert und am Christkönigssonntag eine Woche vor dem ersten Advent endet. Der Christkönigssonntag, letzter Sonntag vor dem ersten Advent, der stellt Christus in die Mitte als ein König. Jetzt haben wir ja mit Königen nicht mehr allzu viel am Hut, aber das Bild König heißt einfach, der König ist der, der Verantwortung wahrnimmt, der König ist der, der hinhört, der König ist der, der versucht, das Leben der Gesellschaft gut zu gestalten. Und das sind Dinge, die die Kirche von Christus erhofft, wo wir sagen, Mensch, also wenn du unser König bist, dann sei es aber auch. Aber ganz wichtig ist eigentlich der Tag geworden in der Zeit der Nazizeit, gerade für die katholische Jugend, als man sagte, Leute, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, wir halten noch nicht viel von. Unser König, also der, der in unser Leben hineinsprechen darf, das prägen und bestimmen soll, ist eben Jesus Christus und nicht irgendein Führer.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Ein ganzes Jahr lang hat das Erzbistum München und Freising seinen Patron gefeiert. Vor 1300 Jahren hat der heilige Corvinian das Bistum gegründet. Mit einem Oratorium des weltbekannten Komponisten Ennio Schneider endet an diesem Wochenende das Jubiläumsjahr. Beatitudines heißt das Oratorium, Seligpreisungen, und jeder der Seligpreisungen steht ein Kapitel der Bistumsgeschichte gegenüber, erklärt Ennio Schneider.
Das fängt mit Corbinian sozusagen an, dann kommt die erste Seligpreisung, dann wieder der Tod des Corbinian und die Wunder des Corbinian, dann die zweite Seligpreisung und dann geht's aber in der Geschichte weiter. Am Schluss zum Beispiel sehr erschütternd und ergreifend über die Märtyrer im KZ Dachau, also ganz in der Moderne. Und danach kommt die letzte Seligpreisung, selig sind die Verfolgten, was wieder wunderbar zu Dachau-Märtyrer passt.
1300 Jahre Bistumsgeschichte nimmt der Komponist in den Blick. Zum Teil auch deshalb, weil es zum Leben des heiligen Corbinian zu wenig Quellen gibt.
Der Startpunkt war ein Kompositionsauftrag, mach was zum Leben des Corbinian. Nur, da gibt's nichts. Ich habe zum Beispiel ein großes Augustinus-Oratorium geschrieben, von dem sind Briefe überliefert, von Corbinian nichts, kein einziges Schriftstück. Das heißt, wenn ich keine Texte habe, kann ich natürlich auch nicht den Corbinian fassen. Und deswegen gibt's zwei Sätze, die sind dem Corbinian gewidmet. Und deswegen kam die Idee, lieber die Seligpreisung und am Anfang Startpunkt zwei Sätze dem Corbinian gewidmet. Aber dann geht's wirklich quer durch die Kirchengeschichte.
Das sind dann Erinnerungen an Persönlichkeiten wie den Dommusiker Orlando di Lasso oder an Krieg und Zerstörung Münchens. 1300 Jahre Bistumsgeschichte werden ebenfalls durch die verschiedenen Musikstile gekennzeichnet. Ein besonderes Symbol für die Zeit ist die Geige, die Ingolf Turban im Oratorium spielt, sagt Komponist Ennio Schneider.
Das Holz, was da benutzt ist, ist 50.000 Jahre alt. Das stammt aus einem Hochmoor in Neuseeland und der Geigenbauer Martin Schleske aus Landsberg, der konnte ein Kontingent von dem alten Kauri-Holz aus dem Moor, wie so eine Moorleiche, nach 50.000 Jahren noch frisch. Und das erklingt jetzt erstmals in München im Dom. Das heißt, Noch nie hat jemand eigentlich hier in der Öffentlichkeit eine Geige gehört, die einen Klang aus 50.000 Jahren rüberbringt.
Und musikalisch bietet der Komponist alles auf, was die Dommusik hergibt. Von den Domsingknaben bis zum großen Orchester. Das Tüpfelchen auf dem I, Lichteffekte, die den musikalischen Eindruck noch verstärken. Mit seinem Werk will Ennio Schneider auch aufmerksam machen auf das, was Christentum ausmacht. Die Gleichheit aller Menschen, die Liebe zu allen Lebewesen, der Schutz für Schwache.
Unsere Welt momentan, die krankt eindeutig an einer Sache, an Egoismus, Egomanie, Eigenwilligkeit und was eigentlich der Inbegriff von Christentum ist, ist nicht der eigene Wille zählt, sondern wir beten ja immer, dein Wille geschehe. Um das geht's eigentlich.
Das Oratorium Beatudines, die Seligpreisungen in zeitloser Wahrheit, führt die Dommusik am Samstag und Sonntag jeweils um 17 Uhr im Liebfrauendom auf. Karten gibt es unter München-Ticket oder an der Abendkasse. Willi Witte für das MKR.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR. Wir machen Ihren Podcast.
MKR. Mehr Tiefgang für den Süden.